Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 43. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute bin ich mal wieder alleine hier, aber dennoch glaube ich, dass die Podcast-Folge auch ohne Gast natürlich wieder für euch spannend und gut wird. Ich habe in dieser Podcast-Folge nur eine Hauptfrage dabei, die sich aber um ein Thema rankt, was, glaube ich, so mit eines der meistdiskutiertesten Themen in der Aquaristik ist, nämlich Algen im Aquarium. Und da habe ich gedacht, ich schreibe mir einfach mal so ein bisschen runter, was ich jetzt auch für Tipps für euch parat habe, wenn du gerade beispielsweise eine Algenphase hast, denn wer das letzte Video auf meinem Hauptkanal gesehen hat, der wird sehen, okay, ich habe jetzt in dem Becken, was hinter mir steht, in dem Alpen 60P schon einiges an Algen jetzt durchgemacht und trotzdem sieht das Becken zumindest vergleichsweise jetzt wieder gut aus. Deswegen habe ich gedacht, sollt ihr natürlich auch von diesem Wissen profitieren und das besprechen wir in dieser Podcast-Folge, beziehungsweise als Ersatz für die zweite Frage habe ich mir jetzt mal so zwei offene Fragen, die ich habe, denn ich bin ja auch natürlich jemand, der lernt. Das heißt, da möchte ich einfach mit euch mal drüber sprechen, ob ihr vielleicht Ideen für diese zwei Probleme habt, die ich euch da vorstellen werde. Also ich glaube, das wird auch gut, dass ich auch natürlich auch von eurem Wissen profitieren kann, gerade wenn es da vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, okay, hey, das mache ich aber so oder ich habe diese Lösung dafür gefunden, bin ich da mega dankbar für. Aber ich würde sagen, wir starten wie immer erstmal natürlich mit den Updates, die es so jetzt gegeben hat. Und dadurch, dass ja die letzte Podcast-Folge mit dem lieben Pachi zusammen war, hat sich natürlich so eine gewisse Menge dann auch angestaut, aber trotzdem nochmal zurück auf die letzte Folge. Ich habe es ja gerade schon gesagt, da war der Pachi, beziehungsweise vielleicht auch Samuel, vielleicht kennt den einer oder anderen auch unter seinem richtigen Namen, aber Pachi Aquarium ist, glaube ich, so das, wo man ihn am meisten für auf YouTube oder auf Instagram kennt. Er war hier als Gast in der Podcast-Folge und es war halt eine mega, mega spannende Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm diese Folge da aufzunehmen. Also wenn du dieses Podcast-Interview oder diese Podcast-Folge noch nicht gesehen hast, dann guck gerne mal in den Shownotes unten nach, da werde ich dir auf jeden Fall verlinken, beziehungsweise wenn du jetzt auf einem Podcatcher bist, guck einfach in der Podcast-Folge, die davor lief, nämlich das war die 42er-Folge, also da kannst du gerne mal reinhören, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Interview. Und was mich da so ein bisschen mitgenommen hat, beziehungsweise auch die ganze Zeit noch länger beschäftigt hat, waren so ein paar Themen, die ich mit ihm besprochen habe. Ja, wo ich sagen muss, okay, das hat mich so ein bisschen angefixt an der Stelle. Und ich habe es ja auch schon mal so in einem Video gesagt, dass, ich sag mal, diese an einem Contest teilnehmen mit einem Becken, das kenne ich bisher so nicht. Also das habe ich auch nie mit irgendwelchen Aquarien gemacht. Für mich waren Aquarien immer eher sowas, das habe ich bei mir im Zimmer stehen, beziehungsweise natürlich klar, für euch hier in dieser Podcast-Folge oder halt auf YouTube zeige ich natürlich meine Aquarien. Aber ansonsten war für mich das immer so klar, okay, nee, also ich werde jetzt hier nicht meine Aquarien irgendwie fotografieren. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat halt auch so seine Sichtweise so ein bisschen darauf erzählt und hat halt auch natürlich von dem Final Shot erzählt, beziehungsweise die Bilder, die er von seinen Aquarien noch an der Wand hängen hat. Und das fand ich so eine coole Idee, weil zumindest auf diese Idee bin ich vorher nicht gekommen, dass man halt sein Aquarium am Ende, bevor man es abbaut beispielsweise, oder halt natürlich, wenn es am schönsten, am besten aussieht, ganz klar, dann mal fotografiert und quasi für die Nachwelt oder für das, wenn man das Aquarium abgebaut hat, dann nochmal in Gedanken hat, so sah das Aquarium aus und vielleicht kann ich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle etwas mehr lernen, was ich vielleicht im nächsten Aquarium wieder besser machen kann. Und das fand ich so eine coole Idee, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich auf jeden Fall dann auch machen und fand es auch ganz gut, dass er erwähnt hat, dass es den IAPLC gibt. Das ist mehr oder weniger so der größte Aquascaping-Contest, den es halt so weltweit gibt. Der findet im Mai jetzt statt. Das heißt, der Einsendeschluss ist relativ nah. Also für die Leute, die jetzt vielleicht noch teilnehmen wollen, die ein schönes Aquarium zu Hause haben und sagen, okay, da würde ich mir vielleicht Chancen ausrechnen, unter die Top 2500 zu kommen. Da kann man gerne natürlich mitmachen. Findest du auch in den Shownotes verlinkt die Webseite vom IAPLC. Und mal schauen, was du dann vielleicht für einen Platz belegst. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte da auch mitmachen. Und dementsprechend habe ich jetzt so ein bisschen Zeitdruck, denn das ganze Becken sah jetzt nach meiner Urlaubsphase, denn ich war halt die letzten zwei Wochen in Urlaub, sah es halt jetzt nicht so gut aus, dass ich sage, okay, da kann man jetzt auf jeden Fall diesen Final Shot, zumindest Final Shot im Sinne von, okay, dieses Bild reiche ich bei diesem Contest ein. Denn ich sag mal so, an der einen oder anderen Stelle gefällt mir das Becken noch nicht so richtig. Ja, das heißt, da gibt es noch ein paar Punkte, also ein paar Algen, beziehungsweise natürlich aber auch ein paar Ecken, wo Pflanzen noch wachsen sollten, die nicht so gewachsen sind, wie ich mir das vorgestellt habe, die beispielsweise nicht gut verwurzelt sind oder andere Stellen, die vielleicht auch nicht mehr vom Hardscape so gehalten haben, wo man jetzt beispielsweise Steine einfach hintergeklemmt hat oder so. Und das möchte ich natürlich dann auch für meinen Final, für meinen persönlichen Final Shot dann natürlich auch aber ja fixen. Das heißt, dass ich in dem Sinne jetzt mehr oder weniger zwei Final Shots mache. Das heißt, einen, den ich dann natürlich auch beim Contest einreiche und einen, den ich dann für dieses Becken ja mehr oder weniger für mich persönlich dann habe. Und das ist auch für mich eine spannende Sache, denn Final Shot, das habe ich noch nie gemacht. Und wenn man sich so Videos anguckt, beziehungsweise Bilder von Final Shots, dann sieht man ja doch, dass da schon eine ganze Menge Arbeit auch drin steckt, beziehungsweise auch, ich würde jetzt einfach mal sagen, Geduld. Das heißt, man will beispielsweise auch eine gewisse Wasseroberflächenbewegung haben. Das heißt, da arbeitet man vielleicht auch mal mit einem Föhn oder mit einem Ventilator oder sowas, um halt eine gewisse Oberflächenbewegung zu haben. Dann sollten natürlich möglichst die Fische in einem gewissen Schwarm oder halt schön verteilt im Aquarium sein. Und ich glaube, das kann schon ganz lange dauern, bis man so ein Bild dann auch hat. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das Ganze sich ergibt. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie das Ganze abläuft, beziehungsweise welchen Platz ich belegen werde. Ein anderes Thema, was mehr oder weniger vielleicht nicht in dieser Podcast-Folge angeklungen ist, aber wo ich mir dann nachher, nach dieser Podcast-Folge ein paar Gedanken drüber gemacht habe, war die Produktionsqualität. Denn wer die Videos von Pachi kennt, die sind wirklich, muss man sagen, top produziert und auch alleine die Bildqualität beziehungsweise alles, was so an technischer Qualität dann noch drumherum ist, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt und hat mich dann aber auch zum Nachdenken gebracht, okay, wie will ich das künftig auf meinem Kanal, in meinem Podcast halten? Denn ihr müsst wissen, das Ganze mache ich ja jetzt hier einfach nur ja nebenberuflich quasi als Hobby einfach so. Das heißt, da stehen natürlich Einnahmen hinter, klar. Ich habe die Monetarisierung auf YouTube angeschaltet, beziehungsweise habe natürlich auch Affiliate-Programme, aber das ist jetzt nicht so, dass da jetzt wirklich Mengen an Geld reinkommen, womit man sagen kann, okay, ja, ich kaufe mir mal die beste Kamera, die es so am Markt gibt oder kaufe mir das neueste Mikrofon, das beste Mikrofon und so weiter und so fort. Und ich habe dementsprechend auch über die Jahre nicht ganz so viel in diesen Kanal investiert im Sinne von, okay, neue Objektive kaufen, neue Mikrofone kaufen, Licht kaufen. Also man hat natürlich immer so ein gewisses Maß an Investitionen, die man für den Kanal hat, ganz klar. Da gehören natürlich technische Sachen rein, also vielleicht mal ein neues Licht kaufen, wenn das kaputt gegangen ist oder jetzt auch wie meine neue Kamera, die ich seit letztem Herbst dann auch habe. Klar, das kommt natürlich auch, aber es sind natürlich auch ganz, ganz viele Investitionen, die auch so kommen in Richtung, okay, ich möchte Projekte umsetzen und möchte euch das natürlich auch zeigen, möchte beispielsweise mal Becken einrichten, möchte mir einen Unterschrank selber bauen, um daraus halt auch beispielsweise ein Video zu bauen. Und das kostet natürlich auch Geld. Und da habe ich mir halt natürlich die Gedanken jetzt gemacht, okay, wie kann ich denn auch meine Produktionsqualität oder die Qualität meiner Videos, meiner Podcasts dann auch steigern? Und das war jetzt hier erstmal das Erste, was so ein bisschen aus dieser Überlegung herausgepurzelt ist, denn ich habe schon, ach, keine Ahnung, wie lange dasselbe Mikrofon genutzt, was auch damals gar nicht mal so teuer war, weil ich halt einfach damals überhaupt noch gar kein Geld mit YouTube verdient habe und das alles aus meinem Taschengeld mehr oder weniger finanzieren musste. Das Mikrofon war wirklich gut, aber man merkt halt auch, okay, es hat halt seine Schwächen und gerade wenn man halt auch mit anderen, die beispielsweise höherwertige Mikrofone hat, dann zusammenarbeitet, merkt man doch relativ schnell, dass man da vielleicht an die Grenzen kommt. Und deswegen habe ich mir jetzt hier mal ein neues Mikrofon gekauft, also seht es mir nach, wenn das Ganze vielleicht von der Tonqualität her jetzt noch nicht so top ist, wie es vielleicht sein sollte, da bin ich jetzt noch natürlich bei dieser Podcast-Folge, da ich das Ganze das erste Mal jetzt benutze mit Einpegeln bzw. Nachbearbeitung, natürlich noch in der Findungsphase, aber ich denke mal und ich habe das zumindest selber gehört, als ich mir das mal über die Kopfhörer angeguckt habe, was das Mikrofon so aufnimmt, das ist um meilenweit besser als mein altes Mikrofon und von daher ist das so ein Schritt, den ich machen möchte, um das Ganze natürlich auch so ein bisschen mehr zu professionalisieren und da kommen wir halt auch zu einem Thema, wo ich sage, okay, sonst habe ich das Ganze halt als Hobby gemacht und habe dann halt auch immer gesagt, okay, ja, ne, ich gebe da jetzt gar nicht so viel Arbeit rein, auch gerade beispielsweise Kooperationen suchen, ja, das ist halt ja auch so ein Thema auf YouTube, gerade so im Influencer-Bereich oder Creator-Bereich, da haben ja ganz viele Kollegen von mir Kooperationen mit anderen Firmen, beziehungsweise auch noch andere Einnahmequellen und die habe ich halt bis jetzt mehr oder weniger noch nicht erschlossen, weil es halt einfach natürlich auch eine ganze Menge Zeit ist, die man da reinbuttern kann oder buttern muss und das war es mir halt bisher einfach nicht wert, weil das Ganze natürlich bis zu dem Zeitpunkt einfach nur als als Hobby da ist. Und ich habe mir halt aber dann auch Gedanken gemacht, okay, dass ich das Ganze insofern professionalisieren möchte, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, mehr Geld über diese ganzen Angebote, die ich habe, zu verdienen, um diese halt auch wiederum investieren zu können, beispielsweise in neue Technik, in bessere Projekte, in cooleren Content mehr oder weniger. So kann man es halt zusammenfassen für euch. Denn das Ganze, also was ich natürlich bisher verdient habe, sind nur ein paar hunderte Euro gewesen. Ja, da kann man sich jetzt keine Top-Kamera für kaufen. Das heißt, alles, was ich mir jetzt so halt immer kaufe, geht halt von meinem normalen privaten Geld runter, was ich aber auch gerne mache. Ne? Sonst würde ich es ja natürlich nicht machen. Aber trotzdem ist es halt immer so nice, wenn dein Hobby sich quasi selbst finanziert. Und das war eigentlich mehr oder weniger bis zum jetzigen Zeitpunkt so das Ziel, dass sich einfach der YouTube-Kanal bzw. der Podcast selber trägt, weil man hat ja auch so sonst Ausgaben, ne, für das Hosting des Podcasts, für irgendwelche Schnittprogramme oder andere Programme, die man so benutzt. Und das sollte halt sich einfach selbst finanzieren. Und da habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, dass ich halt in der Zukunft auch nochmal mehr wieder mit Firmen zusammenarbeiten möchte. Denn das habe ich ja schon früher mal gemacht, habe ja auch da, gerade als ich noch Technik-Content gemacht habe, auch schon vermehrt mit Firmen zusammengearbeitet, habe da vor allem Reviews gemacht, das heißt Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und habe dann da halt einfach die Produkte getestet und habe dazu ein Video gemacht. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt dieses, also das war mir halt so ein kleines Dorn im Auge, weil das natürlich auch immer so ein Beigeschmack hat, okay, ich lasse mir das Produkt sponsern und mache da was drüber und habe es dann aus diesem Grund halt auch irgendwann sein gelassen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht, dass mir da irgendeine Firma halt reinredet in das Video, wie ich das zu gestalten habe. Das hat es sowieso nie gegeben, aber es hat dann auch schon Firmen gegeben, die dann im Nachgang hingegangen sind und haben zu mir halt gesagt, okay, ja hör mal, dass du das so oder so in dem Video erwähnt hast, fanden wir jetzt nicht so cool, wo ich gesagt, ja, ob ich mir das jetzt so von denen anhören muss, das ist halt ein objektives Video, was ich halt gemacht habe. Und wenn ich habe nie ein Produkt komplett schlecht geredet, ne? Weil eigentlich die Produkte, die man so bekommt, da informiert man sich halt vorher drüber, was das so für Produkte sind. Aber wenn mir halt Kleinigkeiten auffallen, wo ich sage, okay, das wäre jetzt ein Punkt, den finde ich nicht so geil oder den würde ich noch verbessern, dann spreche ich das natürlich auch ganz klar in dem Video an. Und da waren halt ein, zwei Firmen dabei, die das ja nicht so, denen das nicht so gefallen hat. Und da habe ich mich halt irgendwie von dieser Stimmung so ein bisschen runterziehen lassen, habe gesagt, okay, ich möchte damit jetzt erstmal überhaupt nichts mehr zu tun haben. Dementsprechend habe ich auch in den letzten Jahren quasi überhaupt mit keiner Firma mehr in irgendeinem Sinne zusammengearbeitet. Und das möchte ich halt jetzt auch wieder ändern, dass ich halt auch wieder vermehrt mit Firmen zusammenarbeite. Natürlich meine objektive, persönliche Meinung dann oder beziehungsweise objektive, aber auch die persönliche, so ist es richtig, Meinung dann bewahre, aber trotzdem halt auch andere Einnahmequellen für diesen Kanal erschließe. Denn das Ganze soll natürlich auch irgendwie größer werden. Das heißt, ich möchte halt auch mehr dann in andere Dinge rein investieren, in größere Projekte rein investieren. Und da möchte ich natürlich dann auch gucken, dass ich vielleicht mal mit Firmen zusammenarbeite, habe auch natürlich Sponsoren hier für diesen Podcast finde. Gerade wenn man so sich, ich höre relativ viele Podcasts auch so in meinem privaten Umfeld. Und da findet man das ja häufig, dass dann beispielsweise auch im Podcast beispielsweise Sponsoren auftauchen. Das heißt, ne, dass diese Folge wurde gesponsert von oder sowas. Und da möchte ich jetzt auch nochmal auf die einzelnen Firmen zugehen vielleicht und gucken, okay, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten? Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig da, gerade so, ich habe das Gefühl, auch so im deutschen Bereich das ganze Social Media gerade erst ankommt, ne? Das heißt, dass man da gerade erst versucht, irgendwie auch Online-Reichweite aufzubauen, beziehungsweise andere Creator unterstützt in Form von Sponsorings, in Form von Produktplatzierungen, in Form von Produkten, die man zur Verfügung stellt. Aber da werden wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und im Endeffekt habe ich bisher immer so dieses 80-20-Prinzip verfolgt, dass ich sage, okay, ich versuche halt die Videos so gut wie es möglich ist zu bearbeiten, aber das 80-20-Prinzip sagt ja mehr oder weniger nur, dass du halt 80% des Outputs in 20% der Zeit bekommst, beziehungsweise andersherum, dass 20% des Outputs, also das, was das Video wirklich perfekt machen würden, was diesen Podcast perfekt machen würden, 80% der Zeit benötigen. Ne, so ganz grob jetzt mal gesagt. Und das war mir halt an der Stelle, da es halt einfach nur bisher so ein Hobby war, halt einfach zu viel. Und von daher habe ich gedacht, okay, das möchte ich jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen ändern und natürlich auch mehr mit mehr YouTubern zusammenarbeiten, mit anderen Kollegen, ja, deswegen ja auch dann die Podcast-Folgen, um auch mal andere Leute kennenzulernen, auch mal so über den Zaun zu gucken, okay, oder über den Tellerrand hinaus zu gucken, wie machen das denn andere Leute, und ich fand das halt so inspirierend, mit Eike beziehungsweise halt jetzt mit dann Pachi zusammenzuarbeiten und halt diesen Podcast aufzunehmen, weil halt einfach so viele Gedanken dann für einen selber auch. Also ihr kriegt natürlich den Output und seht, okay, wie machen das andere, außer der Timo, ja, wie machen das andere in der YouTube-Welt oder in der Aquaristik-YouTube-Welt. Aber halt ich bekomme auch so viel Input, dass ich sage, okay, cool, also der macht das so und so und warum habe ich das immer so gemacht? Und das fand ich halt mega cool. Und ich glaube, das soll es jetzt auch von diesem Thema erstmal gewesen sein. Und dann kommen wir noch zum Mini-M, das steht ja hier quasi im Dark Start, das heißt, das habe ich ja vor meinem Urlaub noch angesetzt, das heißt, es ist jetzt ungefähr so 3,5 Wochen her, dass der Dark Start jetzt, begonnen hat, mehr oder weniger, und jetzt geht es so langsam an das Thema, okay, ich bepflanze das Aquarium, beziehungsweise wie wähle ich die Pflanzen für dieses Aquarium aus, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ich habe mir vorgestellt, entweder HCC oder Monte Carlo einfach als Bodendecker einzusetzen, weil mir dieser Bodendecker halt wirklich sehr, sehr gut gefällt. Auf der anderen Seite habe ich dann auch überlegt, den Bereich, also ich kann das ja mal für die Leute, die im Podcast zuhören, beschreiben. Ich habe dafür Drachenstein benutzt und habe das Ganze mehr oder weniger an eine Art Dreiecks-Layout angelehnt. Das heißt, auf der rechten Seite des Aquariums sind die Steine doch sehr, ja, gut gesetzt, also sehr sichtbar gesetzt, wohingegen das Ganze natürlich dann zum linken Bereich dann auch abfällt. Und so möchte ich halt auch die Pflanzen wieder aufbauen, dass halt der rechte Bereich relativ dicht, relativ buschig bepflanzt ist, das heißt auch mit großen Pflanzen im Hintergrund natürlich und dann Vordergrund, Mittelgrund und Vordergrund, also dass man da halt wirklich so einen schönen Busch hat, beziehungsweise dann halt abfallend dementsprechend zur linken Seite immer weniger Pflanzenmasse, bis das dann halt in einen, ja, kleine Fläche an Bodendeckern mündet, und das stelle ich mir eigentlich relativ cool vor, und da geht es halt jetzt mehr oder weniger in die, ja, Pflanzenauswahl, und da bin ich hier so ein bisschen durch die Aquaristik-Shops am Stöbern, also da gibt es ja diverse Online-Shops, wo man auch mal nachgucken kann, ich gucke meistens immer bei Aquasabi, findest du auch unten den Link, da bin ich ja Affiliate-Partner sowieso, also von daher an der Stelle Werbung mehr oder weniger, aber da gucke ich jetzt halt und schaue mir einfach mal an, was es so für verschiedene Pflanzen gibt und welche vielleicht dann auch für dieses Mini-M-Becken passen würden. Der Darkstart an der Stelle läuft eigentlich, so wie ich das halt eben gesagt habe, relativ gut. Jetzt muss man aber auch sagen, ich habe mir jetzt aber auch schon wieder die Frage gestellt, okay, hat das jetzt in diesem Mini-M so viel Sinn ergeben? Da muss ich nochmal das abschließende Fazit quasi abwarten, wenn das Ganze dann auch bepflanzt ist und das Ganze dann auch mal 2, 3, 4 Wochen dann auch wirklich nach diesem Darkstart dann in Betrieb mehr oder weniger gegangen ist. Denn ich habe mir so die Frage gestellt, okay, ein Darkstart macht man ja vor allem, wenn man beispielsweise viel Soil unter anderem hat, ne, dass der Soil in den ersten paar Wochen schon mal seine Nährstoffspitzen abgeben kann. Wenn man beispielsweise Holz hat, wo man zum Beispiel den Rasen, also den Bakterienrasen, nicht sehen möchte. Und dann gibt es halt noch andere diverse Gründe, weswegen man beispielsweise einen Darkstart machen kann. Die treffen ja in dem Sinne nicht so ganz konkret auf dieses Becken zu. Ja, das war halt eher so die Idee, okay, ich mache es halt einfach mal, um Erfahrungen damit zu sammeln, weil ja jetzt auch der Filter, der da drinnen läuft, das ist ja der Versa Max Mini, der ist ja so klein, da ist ja wirklich nur so ein kleiner Schwamm drin, ne? Wo ich sage so, ja gut, im Zweifelsfalle sind da halt ein paar Filterbakterien drin. Also so viel Filterbakterienmasse kann ja da jetzt nicht rein in diesem Schwamm, weil halt einfach da auch das biologische Filtermaterial fehlt, was ja auch gar nicht die Intention hinter diesem Filter ist. Aber da dachte ich mir so, naja gut, vielleicht hat sich der Darkstar doch nicht so richtig gelohnt in diesem Becken, aber ich denke mal, das abschließende Fazit werden wir dann erst ziehen, wenn das ganze Becken dann mal auch in Betrieb ist mit den Pflanzen, mit Licht, und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt, ob sich vielleicht besser entwickelt, als ich gedacht habe, und dann ich nur noch Darkstars machen werde, werden wir sehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich noch so, okay, schauen wir mal, ob sich das dann auch wirklich rentiert. Und dann würde ich sagen, soll es das für die Updates gewesen sein, etwas länger, glaube ich, als ich geplant habe, aber deswegen würde würde ich sagen, kommen wir jetzt umso schneller zum Hauptthema dieses Podcasts. Und das habe ich mehr oder weniger genannt, eine Handvoll Tipps gegen Algen. Denn ich glaube, jeder Aquarianer kennt das, hat es schon mal in seinem Becken gehabt, eine Algenphase, eine Algenplage, wenn es vielleicht ganz extrem ist. Und ich habe ja jetzt auch mit dem Alpen 60P hinter mir meine Erfahrungen in Form von Algen sammeln können. Ja, meine vorherigen Becken, also die wirklich ganz alten Becken, hatten auch schon mal ein paar Algen, gerade auch so in Richtung Pinselalgen bzw. Pfadenalgen. Aber in den letzten Becken, die ich so hatte, in den letzten 2-3 Layouts, hatte ich relativ wenig Probleme mit Algen. Wohingegen ich jetzt bei dem Alpen 60P schon relativ viele Probleme hatte in der kurzen Zeit, die es steht. Aber diese auch jetzt immer wieder auch, würde ich zumindest behaupten, relativ gut in den Griff bekommen habe. Und wenn man sich das Becken einfach mal so anschaut, es sah schon mal schlechter aus, ja. Ich hatte das auch schon mal erzählt in einem Video bzw. in einem Podcast. Das war die Zeit, in dem ich die Shihiros Dosierpumpe reviewed habe und dementsprechend auch nicht am Aquarium in Betrieb hatte und dann dementsprechend auch meine ganzen Nährstoffe auf einmal komplett durcheinander im Aquarium waren. Dann hat das Licht da so reingeballert und nach einer Woche Abwesenheit, als ich zurückkam, habe ich wirklich, ich versuche das jetzt mal so bildlich wie möglich auszudrücken, einfach nur noch eine grüne Pampe im Aquarium vorgefunden. Ja, das ganze Aquarium war wirklich von vorne bis hinten, jeder Stein, jede Pflanze, bis auf die Hintergrundpflanzen, war wirklich alles überwuchert mit Fadenalgen. Komplett zu das Aquarium, man hat nichts mehr gesehen, es war nur noch ein einzig grünes, fädriges Etwas, was in diesem Aquarium rumschwirrte. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit, ich kann das Becken abbauen, das werde ich nie mehr hinbekommen. Ja, so, und wie man sieht, also zumindest die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen, ansonsten kann ich es auch nochmal so ein bisschen erklären. Das Becken sieht an der Stelle zumindest jetzt wieder relativ gut aus. Ich war jetzt die letzten paar Wochen in Urlaub wieder und dementsprechend sind natürlich da auch einige Wasserwechselintervalle nicht so gemacht worden, wie ich das sonst immer mache. Einige Rückschnitte nicht gemacht worden, das habe ich natürlich jetzt nachgeholt. Und das Becken, würde ich jetzt sagen, ist wieder auf einem Stand, wo man sagen kann, okay, man guckt relativ gerne in dieses Becken hinein. Es hat noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht Probleme mit Algen, aber das ist jetzt kein großes Ding. Das werden wir auch noch irgendwie in Ordnung bekommen. So würde ich es jetzt einfach mal durchgehen lassen. Aber die Frage ist natürlich, wie bin ich von diesem Zustand von einer grünen Pampe hin zu, okay, das Becken kann man eigentlich wieder ganz gut angucken. Wie bin ich da hingekommen? Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte einfach mal mit euch die Dinge teilen, die ich gemacht habe, um dem Ganzen jetzt wieder Herr zu werden, dass ihr halt auch, wenn ihr künftig wieder Algenprobleme im Aquarium habt, beziehungsweise eine Algenphase, eine Algenplage im Aquarium habt, dann auch natürlich durchgehen könnt. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war an der Stelle einfach die Bestimmung der Algen. Jetzt hört sich das erstmal so einfach an, ja, die Bestimmung der Algen. Ja, das ist ja gar nicht so schwer. Es kommt immer auf die Algenart an. Es gibt ja verschiedene Algen. Wir haben Rotalgen, wir haben Grünalgen bzw. Blaualgen, die ja in dem Sinne eigentlich keine richtigen Algen sind. Aber meistens hat man ja Rot- oder Grünalgen im Aquarium. Ich glaube, die Kategorie kann man relativ gut unterscheiden, welche Alge man da vor sich hat. Aber gerade wenn es dann in die Unterbestimmung geht, beispielsweise habe ich jetzt zum Beispiel Fadenalgen oder habe ich Pelzalgen oder habe ich Fusselalgen oder was habe ich da für eine Grünalgenart beispielsweise, das könnte schon teilweise relativ schwierig sein. An der Stelle muss man aber auch sagen, ein so großes Thema ist das Ganze nicht, denn man muss jetzt halt einfach sagen, okay, sobald ich weiß, okay, habe ich jetzt Rotalgen oder habe ich Grünalgen, reicht mir das eigentlich schon als Aussage aus, um zu wissen, was ich grob mit dem Aquarium machen muss, wo ich vielleicht auch mal mein Augenmerk drauflegen muss. Und dann kommen wir natürlich dahin, okay, wir müssen die Ursache für diese Algen finden. Das hört man ja eigentlich immer so häufig, ja, finde die Ursachen und dann stellt sie ab und dann gehen die Algen weg. Hört sich auch erstmal einfacher an, als es ist. Ist es aber nicht, denn das Ganze kann sich natürlich schon etwas hinziehen. Wir haben ja ganz viele Parameter, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ein richtiges Biotop, ja, und da gibt es ganz, ganz viele Parameter, die beispielsweise ein Algenwachstum fördern oder auch auslösen können in dem Sinne. Ne? Das heißt, wir haben ja immer Algen im Aquarium, die sieht man teilweise nicht oder hat man nur ganz dezent irgendwo, aber dann gibt es halt Auslöser, die dann einfach dazu führen, dass sich die Algen explosionsartig vermehren. Und das war halt bei mir im Becken so. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, woran hat es gelegen? Ne? Fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Aber das ist halt so die Frage, die man sich dann an der Stelle stellen muss. Und da kommt man natürlich nicht drum rum, einfach mal sein Aquarium abzuchecken. Zum Beispiel abzuchecken auf Nährstoffungleichgewichte. Ne? Habe ich zum Beispiel eine Düngung? Wenn ja, dann kann ich natürlich schauen, okay, ist die Düngung ausgeglichen? Ja, füge ich nicht beispielsweise einen Nährstoff komplett hinzu in so einem großen Maße, dass der halt vielleicht beispielsweise dieses das Algenproblem verursachen könnte? Habe ich keine Düngung, müsste ich mir natürlich die Frage stellen, okay, braucht das Aquarium vielleicht eine Düngung, weil beispielsweise nicht genug Nitrat im Wasser ist oder weil beispielsweise nicht genug Phosphat im Wasser ist? Ne? Also diese Fragen sollte man sich schon stellen. Dann kann man natürlich auch mal überlegen, okay, wie sieht das denn eigentlich aus mit meinem Licht? Denn ich glaube, viele Probleme mit Algen resultieren daraus, dass man das Aquarium zu stark und zu lange beleuchtet. Und diese Erfahrung musste ich, und da kann ich jetzt halt aus dem Nähkästchen plaudern, auch machen, denn das Ganze war bei mir, so habe ich mir das erschlossen, daraus resultierend, dass die Düngung nicht im Gleichgewicht war, aber trotzdem die Beleuchtung des Aquariums wirklich auf einem Maximum, zumindest was ich in den Aquarien bisher gefahren habe, am Maximum lief, das heißt von der Intensität, aber auch von der Dauer her, relativ lange geleuchtet hat. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Algen, das heißt, sie haben das Nährstoffungleichgewicht ausgenutzt und wurden natürlich dann noch befeuert, wirklich richtig, dadurch, dass das Aquarium relativ lange beleuchtet war. Und wenn man diese Ursache gefunden hat, kann man natürlich erstmal an diesem Punkt einen Haken dran machen. Und dann kommen wir natürlich in den nächsten Punkten dazu, dass man diese Ursachen auch abstellt. Aber davor würde ich erstmal einen Punkt einschieben, den ich jetzt einfach mal intensive Beckenpflege nennen würde. Das heißt, wenn du jetzt ein Algenproblem hast, also wirklich ein massives Algenproblem, dann sollten wir möglichst schnell gucken, dass wir möglichst viele Algen aus dem Becken herausbringen. Denn was ist das Problem? Wenn du ein Becken hast, was bei mir komplett überwuchert ist mit Algen, dann hast du das Problem, dass deine Pflanzen darunter auch eingehen können, weil die Algen beispielsweise das Licht bzw. die restlichen Nährstoffe, die noch im Wasser sind, deinen Pflanzen wegnehmen können und dementsprechend dann die Pflanzen unter dieser Algenmasse dann auch eingehen können. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir haben uns ja auch Mühe gegeben mit dem Becken. Deswegen sollten wir versuchen, möglichst viele Algen aus dem Becken heraus zu transportieren. Das heißt, ihr macht einen großen Wasserwechsel und bevor ihr das Wasser wirklich richtig groß ablasst, versucht ihr so möglichst viele Algen oder Algensporen, Algen an den Scheiben, an den Pflanzen, an dem Hardscape, möglichst viel loszulösen, sodass ihr es mit dem Wasserwechsel heraustransportieren könnt. Das geht beispielsweise bei Fadenalgen, die ich hatte, relativ gut. Da kann man entweder mit einem Schlauch so drüber gehen und saugt die sofort in einem ab, ohne dass die Pflanzen überhaupt davon tangiert werden. Man kann sie auf einem Stäbchen aufwickeln. Man kann zum Beispiel Pflanzenabschnitte, die wirklich sehr komplett überwuchert sind. Gerade wenn man zum Beispiel Rotalgen hat, also irgendwie Pinselalgen oder so, die sind natürlich schon hartnäckig. Ne? Da kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn man die auch in irgendwelchen Blatträndern hat, schneidet man beispielsweise das Blatt, wenn es sowieso nicht mehr lange zu leben hätte, ab. Man kann zum Beispiel auch Dekorationsmaterial rausnehmen, das wirklich säubern, einfach so viel Algenmasse wie möglich aus dem Becken heraus zu transportieren, denn je weniger Algenmasse in deinem Aquarium ist, desto langsamer dauert es, bis die Algen sich wieder in deinem Aquarium vermehren können. Das soll man natürlich klinisch machen, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ihr da wirklich 3 Stunden stehen müsst mit dem Schrubber, mit der Zahnbürste und was weiß ich, sondern einfach nur gucken, dass ihr einen großen Wasserwechsel macht und so viel Algenmasse, wie es euch in dem Moment erstmal möglich ist, aus dem Becken heraus zu transportieren. Wenn das geschehen ist, dann kommen wir nämlich dann zur Ursachenbekämpfung. Das heißt, dass wir die Ursachen, die wir jetzt erstmal ausgemacht haben, wirklich schauen, dass diese Ursachen abgestellt werden. Das heißt, in meinem Falle habe ich geguckt, dass ich meine Düngung wieder in Ordnung bringe. Das heißt, ich habe einfach mal gemessen, okay, was brauchen denn meine Pflanzen so in der Woche? Das kann natürlich jetzt etwas verfälscht sein, weil die Pflanzen natürlich sowieso gerade am Kümmern sind, beziehungsweise nicht richtig wachsen. Von daher würde ich da erstmal mit einer Düngung, mit einer relativ niedrigen Düngung anfangen. Das heißt, da nicht wieder zum Beispiel Estimative Index fahren, ne, und dann Nährstoffe immer weiter reinpumpen, immer weiter, sondern würde halt langsam anfangen mit der Düngung und das dann immer weiter steigern, bis man das Optimum vielleicht erreicht hat. Das musst du dann natürlich aber auch für dich selber bestimmen. Und dann ist natürlich auch die Sache, okay, ich gucke mal nach meinem Licht. Und das habe ich natürlich als erstes gemacht, dass ich halt erstmal die Lichtintensität bzw. die Lichtdauer wirklich regelros runtergeregelt habe. Das heißt, ich bin hingegangen, ich glaube, ich habe vorher irgendwas so 9 oder 10 Stunden beleuchtet und das relativ intensiv. ich glaube 9 Stunden war es so ungefähr, 10 wäre schon was länger, lange gewesen, und habe das dann wirklich erstmal auf 6 Stunden runtergekappt. Ohne Mittagspause, einfach nur stur zu sagen, okay, mein Becken geht beispielsweise um 12 Uhr an und um 6 Uhr aus oder sowas. Ohne jeglichen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ohne Lightscreen, ohne was weiß ich, einfach nur wirklich stur meine 6 Stunden geschaltet. Denn das kann auch schon mal ein Problem sein, wenn du halt zu viel Licht in dein Aquarium reinbringst oder zu lange beleuchtest, mehr oder weniger, dass das halt deinen Algenwachstum begünstigt. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen würde ich dann an der Stelle vorschlagen, irgendwie sowas so zwischen 5 oder 6 Stunden würde ich dann erstmal runterregeln. Und dann langsam, wenn die Algen zurückgehen, kann man das vielleicht auch etwas wieder steigern, auch von der Lichtintensität her steigern. Dann ist natürlich die andere Sache, okay, habe ich denn genug CO2 im Becken? Und ich denke mal, ich fühle mich immer so blöd, wenn ich diesen Satz sage, ja, checkt mal eure CO2-Anlage, aber es kann ja durchaus mal sein, dass man das einfach nicht gemerkt hat, es ist irgendwie CO2 ausgetreten, die Flasche ist leer oder die Flasche ist halt einfach so leer gegangen und man hat es nicht gemerkt. Einfach mal checken, okay, ist das CO2 noch da? Gerade wenn du einen Dauertester hast, beispielsweise im Becken, sieht man das ja relativ schnell. Na, das sind halt so die Sachen. Und ein Punkt, den ich, glaube ich, auch noch checken würde, der war jetzt bei mir nicht so relevant, aber je nachdem, was du für einen Besatz im Becken hast, kann der auch relevanter werden, die Fütterung mal zu überdenken. Denn gerade natürlich, wenn du sehr intensiv fütterst, wenn beispielsweise schon Futterflocken auf dem Boden sinken, weil sie halt einfach nicht mehr aufgefressen werden von den Fischen, oder wenn man halt so viel Futtermasse einbringt, weil die Fische so viele sind und so viel Hunger haben zum Beispiel, da entsteht natürlich auch eine große organische Belastung für dein Becken. Und da sollte man dann natürlich dann halt auch überlegen, okay, kann ich das beispielsweise mit der Filterung abfangen oder muss ich dann beispielsweise auch vermehrt Wasserwechsel machen, ja, dass ich halt vielleicht von einem Intervall von 2 Wochen oder so vielleicht auf wöchentliches Intervall runterkomme. Das ist natürlich immer sehr, sehr individuell, aber das solltest du vielleicht auch mal für dein Becken dann überdenken. Und wenn du das gemacht hast, dann kommt für mich der Schritt, und der ist, glaube ich, so ein bisschen verpönt, beziehungsweise ich glaube, ich habe ihn damals auch so ein bisschen verpönt, ist dieser Schritt, Algenfresser einzusetzen. Und das habe ich jetzt erstmal hier in dem Alpen 60p gemerkt, als ich dann auf einmal Schnecken und Amano-Garnelen drin hatte, die dich auch selber unterstützen können im Kampf gegen deine Algen. Das sollte natürlich nicht die Symptombekämpfung sein. Das heißt, dass du sagst, okay, mein Becken ist komplett voll Algen, ich schmeiße da jetzt irgendwie 10 Schnecken rein und 10 Garnelen rein und dann ist das Ganze damit erledigt. Nein, das solltest du natürlich nicht, sondern das Ganze soll natürlich nach Augenmaß eingesetzt werden. Das heißt, nicht zu viele Schnecken, nicht zu viele Amano-Garnelen. Ich habe mich jetzt daran gehalten, dass man pro 10 Liter Aquarienwasser ungefähr eine Amano-Garnele einsetzen sollte. Jetzt muss man eigentlich sagen, das Becken gibt weniger Liter her, weil ja relativ viel Hardscape drin ist. Ich habe mich jetzt entschieden, quasi 8 Garnelen da einzusetzen und dementsprechend auch die Schnecken. Und die tun jetzt ihren Dienst und sorgen aber auch dafür, dass halt Algen in gewisser Maße zumindest in Schach gehalten werden, beziehungsweise beispielsweise Hardscape von Algen möglichst freigehalten wird, weil das war auch so ein Punkt, wo ich immer gedacht habe, hey, wie kriegen das andere eigentlich immer hin, dass das Hardscape von denen so geil aussieht und meins ist immer irgendwie voll Algen, voll Grünalgen, Belägen und so weiter. Ja, setzt halt beispielsweise Schnecken ein, die dann halt zum Beispiel euer Hardscape auch so ein bisschen abweiden und da halt auch die Algen in Schach dann drauf halten. Das ist halt so der Punkt, den ich dann noch an der Stelle machen würde, und dann kommt zu einem Punkt, der ja manchmal schon was unangenehm sein kann, aber der ist Geduld. Denn das Ganze, was sich jetzt vielleicht zwar auch in einer Woche aufgebaut hat, ist aber leider nicht in einer Woche weg. Das heißt, gerade wenn du diese Schritte, die ich jetzt hier vorher erklärt habe, gemacht hast, ja, dann kann das halt einfach seine Zeit dauern, die es halt dauert. Also ich habe jetzt, das war so ungefähr im März, als dieses ganze Aquarium voll war. Das heißt, wir haben jetzt Ende Mai, ja, sagen wir mal so ungefähr 2-3 Monate ist das jetzt das Ganze her, dass das Ganze passiert ist. Und da muss man natürlich sagen, okay, das Becken sieht halt immer noch nicht top aus. Ne? Das gibt halt immer noch Ecken, wo ich sage, so, da sind noch ein paar Fadenalgen, die kriege ich an der Stelle auch nicht los. Da muss man vielleicht nochmal nachbessern oder sowas. All das geht halt nicht innerhalb von ein paar Wochen dann wieder weg, sondern es ist immer eine Schritt-für-Schritt-Besserung. Und man muss Schritt für Schritt sein Aquarium dann verbessern und muss aber da auch die Kontinuität haben, das Ganze dann auch immer wieder anzugehen, seine Beckenpflege regelmäßig zu machen, immer mal zu überlegen, okay, wenn ich vielleicht doch mal wieder vermehrt irgendwo Algen sehe, gibt es da vielleicht ein Problem, dass ich vielleicht doch wieder irgendwie mit der Düngung, gerade nach einem Rückschnitt oder sowas, nicht im Gleichgewicht bin. Also es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema und da gibt es halt nicht so diesen einen Finger Schnips und dann ist alles wieder gut, sondern es dauert halt einfach seine Zeit, bis man das Ganze dann in den Griff bekommt. Okay, so, puh. Ja, dann sind wir mit dem Hauptthema für diesen Podcast durch und ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt, aber ich würde trotzdem noch gerne die offenen Fragen, die ich so habe, mit reinbringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nur eine Frage und die andere Frage heben uns für den nächsten Podcast auf und da möchte ich nochmal bei dieser offenen Frage, wo ich selber noch keine Antwort drauf habe, deswegen stelle ich die, um vielleicht auch von der Crowd Intelligence, von der Community mehr oder weniger zu profitieren, einfach mal so in den Raum stellen. Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee, wie man das Ganze machen könnte. Und das betrifft den Wasserwechsel mit Osmoseanlagen. Denn ich habe mir ja vor einiger Zeit eine Osmoseanlage gekauft, wo ich gesagt habe, okay, ja, ich möchte erstmal Erfahrungen mit Osmoseanlage sammeln, deswegen werde ich jetzt hier nicht irgendwie ein paar hunderte Euro auf den Tisch legen und mir halt die größte Osmoseanlage kaufen, die es so gibt, sondern möchte das halt erstmal klein starten. Und jetzt habe ich so gemerkt, okay, ein Wasserwechsel mit Osmoseanlage kann schon mal relativ lange dauern, gerade wenn man das Wasser nicht vorbereitet. Denn die Anlage, die ich mir gekauft habe, macht 190 Liter am Tag, das heißt innerhalb von 24 Stunden, das sind so, ich glaube, runtergebrochen irgendwie 8 Liter oder sowas die Stunde. Das heißt, um ein 80 Liter Becken, ich sag mal, wenn man jetzt so von mir aus 30 Liter oder sowas austauscht, dann dauert es halt so seine paar Stunden, bis halt das Wasser produziert ist. Und jetzt habe ich am Anfang das Ganze so gemacht, dass ich die Anlage direkt am Aquarium betrieben habe. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, das funktioniert überhaupt nicht, ne, weil es halt einfach viel, viel zu lange dauert. Dann habe ich angefangen, das Ganze vorzuproduzieren. Das heißt, 1, 2, 3 Stunden, bevor ich den Wasserwechsel mache, habe ich angefangen, das in Eimern dann schon quasi vorzuproduzieren und habe dann halt mit einem Eimer den Wasserwechsel gemacht und habe dann die restlichen Eimer dann auch dementsprechend aufgefüllt. Aber das reichte eigentlich nicht, denn so viele Eimer hatte ich jetzt nicht. Das heißt, ich warte immer quasi auf einen Eimer. Das heißt, ich muss, wenn der Wasserwechsel und die ganze Pflege vorbei ist, immer noch mal eine Stunde warten, bis ich die restlichen Liter dann im Aquarium beispielsweise aufgefüllt habe. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie machen das denn andere mit Osmoseanlagen? Ich habe mir jetzt natürlich schon mal die Idee in den Raum gestellt, okay, dass ich das Ganze in Kanister abfülle. Denn das Ganze ist natürlich auch relativ charmant. Selbst wenn es halt hier im Keller ist, ist es halt so, ja, man baut die Anlage halt immer wieder auf und ab. Und es wäre halt natürlich schon charmant, wenn man das halt nicht jedes Mal, also quasi jede Woche machen müsste, sondern einfach irgendwie ein gewisses Kontingent an Wasser hat, aus dem man dann vielleicht für ein oder zwei Wasserwechsel schöpfen kann und dann die Anlage mal wieder anschließt, für sich auch selber überlässt. Ja, das heißt, dass da so eine Art System hintersteckt, zum Beispiel eine Tonne oder ein Kanister, der dann halt auch nicht überlaufen kann, sondern dass das überlaufende Wasser beispielsweise auch ins Becken abfließt, ne? Weil das hatte ich auch schon mal, dass ich dann einfach den Eimer auf den Boden gestellt habe, habe es vergessen und 2 Stunden später sieht man, okay, scheiße, der ganze Keller ist unter Wasser und das Wasser läuft quasi schon so an der Tür entlang, weil man einfach vergessen hat, den Wasserhahn abzudrehen oder halt einfach vergessen hat, dass das Wasser überhaupt läuft. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie das andere von euch machen. Ich habe mir jetzt dann überlegt, ich möchte das mit einem Kanistersystem umsetzen, dass ich mir halt so 10 Liter Kanister hole, die halt mit verschiedenen Schläuchen verbinde. Das Ganze muss dann natürlich auch relativ dicht sein und durch diese Schläuche und den Luftdruck soll dann quasi das Wasser, wenn es im ersten Kanister ist, mehr oder weniger schon übergeleitet werden in den nächsten Kanister und dann in den nächsten Kanister, das heißt 30 Liter, die ich schon vorproduzieren kann, quasi nachdem der Wasserwechsel durch ist. Das heißt, dann bräuchte ich nur alle 2 Wochen die ganze Anlage anzuschmeißen und dann würde das halt auch so funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob das so realistisch ist, wie ich mir das vorstelle. Das war halt jetzt einfach mal so die Idee, die ich hatte. Aber vielleicht könnt ihr einfach mal unter podcastfragen@aquaristikkosmos.de oder halt gerne natürlich auch in den YouTube-Kommentaren einfach mal unter diesen Podcast kommentieren, wie ihr denn einen Wasserwechsel mit Osmoseanlage macht, ob ihr das halt auch so macht, dass ihr das vorproduziert, ob ihr so eine große Anlage habt, dass ihr sagt, okay, ich schließe die Anlage sofort an mein Becken an und lasse das Wasser damit sofort dann auch auffüllen. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da rauskommt, denn das würde mich mal sehr, sehr stark interessieren, um auch mein Setup natürlich hier zu verbessern. Gut, dann würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dahin, ciao.
Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!